Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte das Sprichwort, über Geschmack lässt sich nicht streiten, auf Russisch.
Ja, das habe ich noch nie in meinem Leben auf Russisch gehört.
Doch, hast du.
Woher willst du das wissen?
Ich weiß, dass du das gehört hast.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
Deine Mutter hat das bestimmt schon tausendmal gesagt.
Deine?
Deine. Meine auch. Also meine nicht zu dir. Deine zu dir.
Okay, warte. Geschmack ist der Vkus.
Richtig.
Pravkus?
Okay, pass auf.
Lässt sich bekanntlich nicht streiten.
Ja, er lässt sich nicht streiten, aber pass auf, ich mach's anders.
Okay.
Wortwörtlich übersetzt. Über Geschmack und Farbe gibt es keinen Freund. Hä? So ungefähr.
Pravkus i
Цвет? Ja.
Друзья нет? Das reimt sich immerhin.
Aber voll gut. Nur ein Wort ist falsch. Und zwar, das heißt Navkus i Цвет. Товарища нет.
Товарища.
Товарищ ist so ein bisschen Kollege, Freund.
Kollege, gibt's keine Kollegen.
Aber guck mal, also wortwörtlich, das klingt total bescheuert. Zum oder für den Geschmack und die Farbe gibt es keinen Kollegen.
Ja, macht Sinn.
Wow. Naja, daran musste ich denken, weil ich an früher so gedacht habe, weil mit diesem Spruch wurde dir so Essen, also du hast Essen an den Tisch gestellt bekommen und du hast gesagt zum Beispiel, Mama, aber ich mag zum Beispiel kein Kefir, ich trinke das nicht so gerne. Und dann sagt meine Mutter, na vkusi цвет товарища нет. Und ich denke mir so,
und
hä?
Was wollte sie dir damit sagen in diesem Moment? Du musst es trotzdem
Sinne,
trinken.
Ja, genau. So, ja, die Geschmäcker sind unterschiedlich, deswegen probier das doch einfach mal und dann wird es dir bestimmt auch schmecken. Aber dieser Spruch, na вкусе цвета товарища нет, also über Geschmack lässt sich nicht streiten, das ist ja eigentlich das Gegenteil. Also das ist eben ja genau dafür gedacht, damit ich als Kind da sitze und sage, ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und
ja, eben.
Möchte ich das nicht essen. So wurde ich ausgetrickst früher. Mit diesem Spruch.
Aber richtig manipuliert von deiner Mutter.
Ich sag's dir.
Also ich habe das tatsächlich nicht gehört. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich hatte dadurch, dass ich auch mit zwei Brüder hatte, unser Verhältnis zum Essen war relativ so, entweder du isst es oder du kriegst nichts. Deswegen hatten wir keine große Auswahl. Wir konnten nicht großartig sagen, schmeckt mir nicht, sondern es wurde halt das gegessen, was da war. Aber halt auch so relativ ungezwungen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet hatten, aber bei uns war es nicht so, dass wir jemals Essen zusammen hatten. Ah doch, ich glaube, wir hatten es mal kurz davon. Also wir haben nie zusammen so am Tisch gesessen und dann gegessen und so, sondern jeder hat sich mal was aus dem Topf genommen, wenn er Zeit hatte. So. Deswegen gab gar nicht so die Möglichkeit, was anderes sich zu machen, sich zu holen oder so.
Aber dieser Spruch ist ja auch gar nicht nur aufs Essen natürlich gedacht, sondern alles.
Farbe,
auch. Klamotten, Möbel.
Eier, okay, verstehe.
Eier?
Nein, nicht Eier. Ich meinte so, verstehe. Okay.
Genau, und darüber lässt man sich nicht streiten. Aber dieses Sprichwort, das... Nee, Moment. Leute, wir sagen erstmal Hallo.
Ja, stimmt.
Hi.
Hallo.
Da draußen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Nette Leute, ihr hört den Podcast von Das Ding. Nette Mädchen, so heißen wir. Und genau.
Ich finde es übrigens witzig, wir hatten mal eine Mail, eine richtig schöne, lange, von jemandem, der uns gefunden hat. Und er meinte so, der hat dann so voll den sweeten Text geschrieben, warum er unsere Folgen mag. Und eins davon war, wie ihr jedes Mal vergesst, euch vorzustellen und Hallo zu sagen.
Wir vergessen das nicht. Wir zögern es ein bisschen nach hinten heraus, damit ihr diesen Überraschungsmoment dann irgendwann habt, wo wir euch dann endlich
schon
Hallo sagen.
Nein, wir vergessen schon, wenn man ehrlich ist, vergessen wir schon.
Ich vergesse es nicht.
Na gut. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Einen kleinen Disclaimer für alle, die jetzt die Folge davor noch nicht gehört haben. Erstmal, was, what are you doing? Mach das bitte jetzt. Holt sie zuerst
aber
mal.
Hallo?
Alles gut, aber alles gut. Richtig. Ich verzeih's euch.
Ich so, ja, ey, okay.
Wenn, das müsst ihr wissen, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Das ist eure Entscheidung. Müsst ihr mit euren Konsequenzen halt leben.
Valeria guckt gerade auch richtig streng.
Ja. Genau, das seht ihr dann vielleicht auf TikTok, weil da machen wir ja Videos, ne? Also richtig streng. Nee, ich wollte nur sagen, für alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, ein Disclaimer, dass wir diese Folge voraufzeichnen, damit ihr zwei Folgen am Stück in den Genuss von unseren engelsgleichen Stimmen kommt.
Oh Gott.
Dementsprechend haben wir heute gesagt, wir lassen es komplett unaktuell. Das heißt, wir machen etwas komplett Zeitloses. Wir reden nicht über die politischen Geschichten. Wir reden dieser Folge nicht über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dementsprechend, ja, dass ihr Bescheid wisst, warum wir heute alles irgendwie so ignorieren. Es sind bestimmt sehr viele krasse Sachen wieder in der Zwischenzeit passiert, wie gerade jeden Tag irgendwie, auf die wir jetzt aktuell nicht eingehen können, einfach weil wir dem noch gar nicht gerecht werden könnten und dann nicht vollständig wären und dann nicht aktuell wären. Also nur, dass ihr Bescheid wisst.
Ja, genau. Und weil ich ja schon so ein bisschen angedeutet habe, dieses Sprichwort, na wkusy cvet, da war ich geniert, das hat mich auch jetzt aktuell an eine Situation erinnert, die in meiner Familie gerade das große Thema ist. Und zwar, meine Familie, beziehungsweise ein Familienmitglied will jetzt 20 Jahre Deutschland feiern. Das klingt jetzt total komisch, aber im Oktober 2002, vor 20 Jahren, sind wir nach Deutschland gekommen und es ist quasi ein Jubiläum, dass wir so lange hier sind und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch die Frage, feiert man das jetzt oder feiert man das nicht? Und deswegen, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich sage persönlich, schwierig muss ich jetzt nicht unbedingt feiern. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ein Jubiläum 20 Jahre in Deutschland zu feiern. Aber es gibt wohl Leute in meiner Familie, die das total spannend finden und aber als ein einschneidendes Ereignis sehen.
Wie genau will denn deine Familie das feiern? Also wie soll das aussehen? Soll das wie so ein Geburtstagsfeier sein? Gibt es dann wirklich Essen und alle werden eingeladen und dann wird wahrscheinlich so emotionale Toastsprüche und so. Also ist das das erste Mal, dass ihr das feiern wollt oder hattet ihr das schon mal öfter?
Ich weiß nicht, ob wir uns alle wirklich versammeln da und feiern werden. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das geplant ist und ob das wirklich eine große Feier sein wird. Ich glaube, das wird einfach so sein, dass wir da zusammensitzen, quatschen, alles Revue passieren lassen, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist oder vielleicht auch davor, vor allem meine Eltern, weil das für die natürlich noch viel heftiger war als für uns. Mhm. Und aber ich kann mir nicht vorstellen, aber ich musste gerade dran denken, stell mal vor, wir dekorieren alle so in Deutschlandflaggen.
Oh Gott,
stell mal vor, die Nachbarn gucken rein vom Fenster gegenüber und denken sich so, okay, ich glaube,
stell dir vor, ihr dekoriert alles in Russland fahren, das wäre noch viel schlimmer aktuell.
Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil wir feiern ja 20 Jahre.
Ah ja, stimmt.
20 Jahre,
nee, das würde auch es würde in keiner Welt gerade Sinn machen, aber vor allem für den Anlass natürlich
oder
nicht.
Deutschland,
aber
und
Deutschland
ist dann
auch irgendwie weird.
Alles weird. Also das, alles weird. Ja, wie dekoriert man so ein Event? Keine Ahnung. Stellt man dann irgendwie so Fotos auf von früher und von heute, guckt man, wie man sich verändert hat? Weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Aber es heißt, ihr habt sowas auch noch nie gefeiert?
Nein, wir haben sowas noch nie gefeiert. Das ist zum allerersten Mal klar.
Weil 20, weil runde Zahl und so, ne? Also quasi.
Ja, also eine Person aus meiner Familie hatte jetzt diese Idee. Wir haben die noch nicht, überhaupt nicht irgendwie ausführlich besprochen. Aber anscheinend existiert diese Idee und die wird auch passieren, beziehungsweise ausgeführt. Und mal gucken, was da passiert. Ich glaube, wie gesagt, da passiert nichts. Aber das ist schon spannend, oder? Dass man dann noch so ein Event, so ein Fest hat, das man
voll
feiern könnte, ein Jubiläum, diese 20 Jahre in Deutschland. Ich wäre nie selber drauf gekommen, dass man so ein Datum feiert. Ich habe zwar
aber
schon öfter
dran gedacht. Aber weil es dich natürlich auch nicht so zu 100% betrifft. Also du warst ja nicht die aktiv gesagt hat, lass uns nach Deutschland aus den und den Gründen als Kind. So. Sondern es waren ja deine Eltern und für die war das ja bestimmt ein mega einschneidendes Erlebnis. Beziehungsweise das heißt bestimmt, das ist ja zu 100% so. Und warum ich das total spannend finde, ist, weil meine Mutter diesen Tag auch jedes Jahr erwähnt. Also auch für sie ist es jedes Mal so ein Also es ist bei uns jetzt keine großartige Feier, wobei ich wette, wenn, weißt du, wenn so der die Mut stimmt, dass man sich dann halt mal abends an den Tisch setzt und so und halt mal kurz so, halt so in so der typischen, so weißt du, emotionale, nostalgische, man verinnerlicht nochmal, man lässt Revue passieren, hey, wie weit sind wir gekommen, was ist seitdem passiert, schau mal, wie gut diese Entscheidung war und so. Sowas kann ich mir vorstellen. Also ich kann das voll verstehen, warum man das feiern möchte.
Ja.
Also es ist zwar, glaube ich, sehr so, ich sag mal, untypisch für Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, aber für jemanden, der irgendwie auch weiß, so was das alles mit sich bringt, ist es gar nicht so abwegig. Und bei meiner Mama ist es so, ich glaube, ich habe gestern mit ihr kurz geredet, so da hat sie leider geschlafen, das heißt, ich konnte jetzt nicht viele Informationen.
Hast du mit ihr geredet, während sie geschlafen hat?
Nee, ich habe sie geweckt und dann habe ich nur gesagt, ich will nur eine Sache herausfinden. Wann sind wir nach Deutschland gekommen? Und egal, so, sie war total so müde und so, 6.7.1997. Das kam trotzdem wie aus der Pistole geschossen. Also, kennst du diesen deutschen Spruch, wenn man so in Mathe die Mitternachtsformel lernt? Warum Mitternachtsformel? Ja, weil man die wenn man dich mitten in der Nacht aufweckt, musst du diese Formel wissen. Kennst du das?
Ach so. Nee, hast du das schon mal? Nicht.
Hä? Echt nicht? Also in der Schule gab es zumindest bei mir oft, und ich glaube, das ist so ein Sprichwort, ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele Leute kennen, so dieses Mitternachtsformel, die heißt bestimmt wegen was anderem so. Aber unsere Lehrer haben immer gesagt, das müsst ihr im Schlaf kennen, wenn ich euch nachts aufwecke und euch danach frage, müsst ihr das... Super creepy, die Vorstellung. Lehrer. Ich hatte danach, glaube ich, Albträume, nachdem ich das erste Mal so gehört habe. So. Aber ich glaube, das gilt für meine Mutter auch. Anscheinend kann ich sie im Schlaf wecken und sagen, wann sind wir nach Deutschland gekommen? Und es kommt wie aus der Pistole geschossen. 6.7.97.
Ja, ich weiß es aber auch, weil es eigentlich ein sehr einfaches Datum ist. 22.10.2002. Und ich kann mich auch noch an den Tag erinnern. Ich weiß auch nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, wie das war, als wir hingekommen sind. Also, habe ich über diese Raststätte erzählt und wie es gerochen hat?
Ich glaube nicht. Also, ich kenne die Story zumindest nicht. Entweder habe ich sie vergessen, aber ich glaube, ich habe sie nicht gehört.
Ja, ich kann mich an diesen Raststättengeruch aus Deutschland erinnern. Es roch nach frisch frittierter Pommes in Dortmund. Das war in Dortmund, da sind wir mit dem Bus ausgestiegen, kurz um eine Pause zu machen. Und diese Gerüche waren mir neu und ich dachte, was ist das, was ist es? Und ich wusste, okay, da ist McDonald's in der Nähe und irgendwie habe ich so eine Assoziation, eine Verbindung jetzt zu Pommes, wenn ich an den ersten Tag Deutschland denke. Und in Russland wird zwar auch viel frittiert, wissen wir ja, aber wahrscheinlich anders als in Deutschland. Es roch einfach ganz anders. Und wir sind 2 Tage ja mit dem Bus gefahren, mit mehreren Stationen. Und genau, dann irgendwann in Dortmund angekommen und an die allerletzte Station Unna kann ich mich gar nicht, also ich weiß nicht, wie wir da ausgestiegen sind. Ich kann mich aber an diese Pause erinnern. Zum ersten Mal auf deutschem Boden. Und Raststättengeruch, frittiert.
Dass du das so krass noch weißt, finde ich krass. Finde ich richtig
heftig. Ja, und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich meinen 2 besten Freundinnen Tschüss gesagt habe. Also 2 Tage davor in Pskov. Und wie ich danach angefangen habe zu heulen. Und dann war aber alles wieder gut. Ja.
Fun Fact, geheult habe ich anscheinend auch, als wir ausgewandert sind. Meine Mutter hat mir das erzählt. Und stell dir vor, ich war ja ein 3-jähriges Kind.
Ah, 3, ja.
Meine Mutter hat gemeint, wir waren am Flughafen. Und irgendwie hat sie mir dann gesagt, mit Germanio, also jedem, wir fahren nach Deutschland. Und sie hat gemeint, irgendwas hat mich geritten. Ich habe angefangen zu heulen, wie sonst was, wie am Spieß habe ich angefangen zu schreien. Sie hat gemeint, der ganze Flughafen weil sie hat gemeint, weißt du, was du geschrien hast? Du hast nonstop geschrien, Nerajov Germanio, Nerajov Germanio. Also das heißt übersetzt, ich will nicht nach Deutschland, ich will nicht nach Deutschland. Und dieses ist so ein Running Gag. Meine Mutter packt diese Story immer aus und ich erinnere mich natürlich null daran, aber sie meinte, die ganzen Leute am Flughafen haben sich gedacht, was macht diese Frau mit diesen Kindern gegen ihren Willen in ein anderes Land schleppen und so. Sie hat
das
gemeint,
Kind,
ey,
das arme
ich hatte
Kind
als Kind manchmal
nach Deutschland.
So, ja. Vor allem so in der Zeit, 97, I don't know. Ich glaube, es war weird. Also, ich weiß, ich hatte natürlich keine Vorstellung davon, was Deutschland ist. Ich habe keinen
wahrscheinlich hast du diese ganze Anspannung drumherum mitbekommen, aufregende Zeiten für deine Mutter, dass sie die Heimat verlassen wird und so weiter. Und du hast alles aufgesaugt und auf einmal kamen die ganzen Emotionen raus, vor allen anderen Leuten vom Publikum. Einmal
also
schön rauslassen.
Kennst du so diese nervigen Schreikinder am Flughafen, über die man sich super ärgert? Ja, ich war so eins. Ich war genau so ein nerviges Schreikind.
Gut, dass ich immer Oropax mitnehme für solche Kids.
Ja, ja, klar. Also auf jeden Fall hat sie gemeint, ihr war das super unangenehm und super peinlich. Aber ich habe, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange, sehr intensiv geschrien, bis ich dann, glaube ich, wahrscheinlich einfach weggepennt bin.
Geil. Ja, stell mal vor, alleine für dich als dreijährige Valeria ist es krass. Du checkst zwar gar nichts, heulst durch die ganze Welt und willst nicht nach Deutschland, aber irgendwie spürst du das im Inneren, irgendwas ist anders, irgendwas wird passieren. Und wie ist das für die Eltern, die, ich sag mal, so eine moralische Sicherheit dann auch verlieren, aus einem Land rauskommen, von ihrer Heimat, Familie zurücklassen, Freunde, Job zurücklassen, alles zurücklassen. Nehmen dann irgendwie zwei Koffer mit, packen das Nötigste ein und kommen in ein fremdes Land, ohne die Sprache zu kennen.
Ja, das ist es halt. Das denke ich mir jedes Mal so. Also ich könnte das in dem Moment nicht. Meine Mom war ja auch noch, ich war ja nicht das einzige Kind. Ne? Mein Bruder, der war eins. Das heißt, sie hat zwei Kleinkinder, wovon wahrscheinlich eins geschrien hat, eins lauter geschrien hat als das andere. Und sie war schwanger. Und sie konnte die Sprache nicht. Und sie war alleine. Und alles davon ist für mich so, why, how, krass einfach nur. Ich meine, in der aktuellen Zeit verstehe ich sehr, sehr gut, why. Jetzt mittlerweile konnte, also damals, keine Ahnung, ne, ich habe es halt nie hinterfragt. Für mich war das so ein, ist es, wie es ist. Ich weiß nicht, darüber kann man bestimmt auch nochmal sprechen, ob wir uns jemals mal Gedanken gemacht haben, wie es unser Leben, also ich weiß nicht, ob du dir manchmal Gedanken machst, aber ich habe mir so in letzter Zeit, seit auch der Angriffskrieg ausgebrochen ist, habe ich mir öfter gedacht so, wie würde eine Parallelwelt aussehen, in der ich in dem Land geblieben wäre, so. Weißt du, weil hier arbeiten wir ja in den Medien. Hätten wir dort auch in den Medien gearbeitet? Und wenn ja, hätten wir dort in den Staatsmedien gearbeitet? Weil was sonst?
Ich frage mich immer, ich gehe da immer so einen Schritt zurück und überlege, in welche Richtung würde ich mich da entwickeln? Weil erstmal, klar, Schule machen und so weiter, du lebst dann vielleicht in einer kleinen Provinzstadt in Pskov, würde ich dann weiterziehen und in eine Großstadt ziehen, nach St. Petersburg, so wie ich mich so vom Charakter her kenne, wahrscheinlich ja, also wahrscheinlich wäre ich dann irgendwie wie viele, viele andere auch in die Metropole gegangen, aber was würde ich dann da machen, weil da Leute, die jungen Menschen haben da auch kaum Geld, die leben da nicht in der Metropole drin, in einer schönen Altbauwohnung, irgendwie mitten in der Stadt, sondern die leben meistens immer eine Stunde von Moskau Beispiel entfernt, in so riesen hier Gebieten mit Hochhäusern und so weiter und haben eine kleine Wohnung, vielleicht maximal zwei, also als Pärchen irgendwie maximal zwei Zimmerwohnung, vielleicht aber ein Zimmerwohnung und müssen dann eine Stunde immer reinfahren in die Stadt. Also das ist das Leben von jungen Menschen so in den Metropolen. Die leben nicht mittendrin in der City. Das kannst du dir kaum leisten, außer du hast natürlich Kohle und kannst irgendwie, hast vielleicht was von deinen Eltern oder so bekommen oder Großeltern oder wie auch immer.
Ja, in St. Petersburg ist es ja auch so, dass es quasi so einen, ich weiß jetzt nicht, wie genau man das auf Deutsch sagt, aber es gibt quasi so innere, eine Stadt und dann gibt es ja diese Brücken und dann gibt es quasi den gesamten Außenring. Und zum Beispiel, wo wir gewohnt haben, war natürlich auch außen, ganz weit, also ne, St. Petersburg, ich komme zwar da und bin da geboren und so, ich komme zwar daher, aber natürlich, wie du sagst, auch wir haben da ganz weit außerhalb gewohnt und ich war da ja auch schon öfter mal danach quasi und das Krasse daran ist ja auch, diese Brücken, die nach außen zu den ganzen Wohngegenden führen, die gehen irgendwann hoch. Nachts.
Ja, ja.
Also die gehen irgendwann hoch und wenn die hochgehen, dann kommst du halt nicht mehr so einfach von Innenstadt nach Außenstadt und so. Also wir waren teilweise auch, wir hatten da voll den Struggle, da irgendwie manchmal von der einen Seite auf die andere zu kommen und so. Und manchmal ist es auch einfach gar nicht mehr möglich oder du musst, glaube ich, super weit umfahren oder so. Also ja, es ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Leben. Von daher,
also jetzt,
Und ich finde so, gerade für solche Tage oder gerade an solchen dann Momenten kann man halt innehalten. Und sich das nochmal so vor Augen führen, so.
Absolut.
Was das alles so zum einen mit einem gemacht hat, weil ich finde, man vergisst es so oft und so schnell im Alltag. Also so, man ist ja so ist schon an einen ganz anderen Lebensstandard gewohnt. Man ist an eine freie Meinungsäußerung gewohnt. Man ist gewöhnt daran, dass man irgendwie sagen und tun und demonstrieren kann, wie man will und so. Und ja, man hinterfragt halt nicht, wie sonst das Leben aussehen würde. Und ich meine, es gibt ja dieses wunderschöne, wenn wir schon bei Sprichworten sind, Sprichworte aus dem Deutschen, dieses hätte Fahrradkette. Also ich find's lustig, weil Deutsche befassen sich, glaube ich, also laut diesem Sprichwort vielleicht gar nicht so oft mit so einem Was-wäre-wenn-Gedanken. Und ich glaube, der ist aber manchmal gar nicht so verkehrt.
Ja, vor allem glaube ich echt mit bei Leuten mit Zuwanderungsgeschichte, die befassen sich sehr oft damit und denken sehr oft zurück. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, so, ja, was haben alles unsere Eltern zurückgelassen, aber was haben wir dafür alles bekommen? Sicherheit, also in einem demokratischen Land, Bildung, also auch die wir uns leisten konnten. Wir waren alle irgendwie in der Schule, also zumindest mein Bruder und ich waren in der Schule, ich bin danach studieren gegangen und so weiter. Klar, es ist unglaublich, was man hier alles so an Privilegien hat im Vergleich zu anderen Ländern. Und das ist auch das, was man sich immer so vor die Augen führt und sagt, okay, es ist irgendwie cool, dass wir hier leben. Und deswegen ist es auch schön, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass man vielleicht so ein 20. Jubiläum Deutschland echt feiert oder zumindest zusammensitzt an so einem Tag und mal alles Revue passieren lässt. Ich weiß zwar nicht, wahrscheinlich wird es keine krasse Feier sein, ne? So wie wir gesagt haben, eher quatschen miteinander, aber trotzdem irgendwie schön. Aber
ich bin gespannt, du musst auf jeden Fall dann erzählen, wenn ihr gefeiert habt, wie es war.
Ja, mache ich. Aber in diesen Momenten merkt man aber auch, dass, also, oder du wirst daran erinnert, du bist zugewandert. Also es ist nicht, du bist nicht Deutsche oder du bist nicht irgendwie hier Du hast hier keine Vergangenheit, nur in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist nun mal Fakt, dass das einfach auch zu deinem Leben gehört, dass du zugewandert bist irgendwann. Und daran bist du immer erinnert, wenn solche Daten kommen. Du wirst immer daran erinnert, dass du irgendwie anders bist.
Ja, ich bin, glaube ich, mittlerweile eher sehr froh darüber, dass ich diese Erfahrung habe, diese irgendwie andere, also mehr als diese eine Identität irgendwie vielleicht. Aber das, ich glaube, das muss einfach jede Person ein bisschen für sich selbst herausfinden. Und ja, mich würde voll interessieren, Leute, wenn ihr uns jetzt gerade zuhört und ihr habt vielleicht auch ein Datum oder so, wo ihr sagt, ey, das kenne ich, man kann mich nachts aufwecken und ich könnte dieses Datum runterrattern. Oder ihr habt vielleicht auch irgendwie, ne, und wenn ihr euch vielleicht noch nie Gedanken gemacht habt, wie eine Parallelwelt oder so aussehen würde, dann macht es doch mal, nutzt doch mal jetzt diesen einen Moment, überlegt euch das mal und ihr könnt uns gerne auch mal eine Sprachnachricht dazu schicken. Also wir verlinken unsere Instagram-Kanäle wie immer in den Shownotes oder unsere E-Mail. Da könnt ihr natürlich auch alle eure Gedanken wie immer hinschicken.
Genau.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Und ich würde sagen, das ist im Prinzip eine Fortsetzung zu, ich glaube, Folge 27, wo wir einmal schon über, ich sag mal, unsere Hassliebe zur Bühne gesprochen haben.
Ja.
Da haben wir ja über Bühnen und Auftritte gesprochen und dass man vielleicht auch so gerne als russische Person vielleicht geprägt wird dadurch oder auch gerne dadurch im Mittelpunkt steht oder vielleicht auch eine gewisse, ich weiß es nicht, so einen Hang zum Ausdruck hat, in welcher Form auch immer. Mir sind dabei auch so ein bisschen ein paar Sachen aufgefallen, die mir immer wieder so im Leben gesagt wurden, unterstellt wurden. Und ich würde gern wissen, also wir haben auch schon mal privat drüber gesprochen, deswegen bin ich auch gespannt, was du jetzt gleich nochmal sagen wirst. Und zwar möchte ich wissen, hat dir jemand schon mal russisches Temperament vorgeworfen?
Boah, das Wort Temperament, da krieg ich schon Magenschmerzen, wirklich. Mhm. Und russisches Temperament auch noch. Also erstmal, was ist eigentlich Temperament? Das ist auch so eine Frage.
Das ist tatsächlich die Frage.
Richtig kompliziert. Also so wie ich es verstanden habe, ist es überhaupt nicht klar, auch in der Wissenschaft nicht, was der Begriff Temperament eigentlich aussagt. Ist das so quasi ein Synonym für Persönlichkeit? Ist es nur ein Teil der Persönlichkeit? Oder muss man sagen, dass das Temperament eines Menschen mit der Persönlichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Also so ein bisschen schwierig noch. Ich überlege mal. Also
kann ich dir schon mal sagen, vielleicht während du überlegst, in welchen Situationen ich das schon mal gehört habe?
Ja, gerne.
Also zum Beispiel, ich habe das wirklich für mein Leben lang gemerkt, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war ich ja gerade so 18. Und ich hatte einen jungen Deutschen, sehr für mich auch, boah, der hat mich auch richtig, ich hatte so danach Probleme auch mit meinem, ich bin auch durchgefallen durch die Führerscheinprüfung und der hat wirklich alles falsch gemacht, glaube ich, was man falsch machen kann, wenn man mit einer Frau redet, sowieso. Also der hat mich auch die ganze Zeit Prinzesschen genannt, was ich auch teilweise sehr schwierig fand, aber ich konnte halt nichts sagen, ich war 18, außerdem war er in so einer komischen Position, wo er mir irgendwie erzählt, wie ich Auto fahren soll, ne? Und immer so zwischen Prinzesschen und mir gesagt, dass ich nichts kann und so. Also es war super irgendwie strange und manipulierend hier zurückblickend. Und in einer Situation bin ich, es war das erste Mal überhaupt, dass ich von einem Berg anfahren musste mit dem Auto. Und ich habe halt zu viel Gas gegeben nach der Kupplung, ne, nachdem ich die Kupplung kommen lassen habe. Wir sind dann so ein bisschen schneller losgefahren, als man halt das wahrscheinlich sollte. Aber wie gesagt, einer der ersten Fahrstunden überhaupt. Und dann hat er zu mir gesagt, wow, voll das russische Temperament, was du hier hast. Und ich war so, was? Ich bin einfach nur unsicher. Du bist ein scheiß Fahrlehrer, Alter. Das hat nichts mit einem russischen Temperament zu tun, in dem Sinne.
Ey, aber hast du auch gesagt, du bist ein scheiß Fahrlehrer?
Ich wünschte, ey, wenn ich jetzt meine Fahrstunde nochmal machen würde, würde ich ihm das genauso sagen. Aber mit 18 bist du eingeschüchtert mit sowas.
Oder ja, klar.
Nicht, 18 war ich doch. Ja. Und das war so einmal. Und in der Arbeit, im Arbeitskontext, wurde mir das auch einmal gesagt. Da habe ich mich nämlich sehr krass an einer Meinung, ich habe dafür eingestanden, dass das, was ich sage, auch tatsächlich gemacht wird. Und die Person, die mit mir diskutiert hat, die war halt, ich sag mal, sehr viel unerfahrener als ich. Also die war relativ neu. Ich habe schon mehrere Jahre gearbeitet und so in dem Beruf und habe dann halt gesagt, nee, wir machen das so und so und so. Und sie hat dann so, nee. Und dann ging das halt sehr, sehr lange. Und irgendwann haben wir es dann genauso gemacht, wie ich wollte, weil ich recht hatte. Also wirklich objektiv betrachtet hatte ich
Chefin
diese Situation. Ich möchte jetzt gar nicht genau eingehen, in was, aber ich hatte halt auf jeden Fall recht. So.
Ja.
Und aber das Fazit der Person war, ja gut, das sind halt, ne, das sind halt unsere Temperaments, weil die Person hat halt quasi auch ein Background, der, ich sag mal, lateinamerikanisch ist. Und bei mir war es dann russisch und dann war es so, ja, das ist halt russisches und keine Ahnung, ne, mein Temperament, so deins und mein Temperament zusammen und das geht halt nicht gut. Und dann habe ich mir halt, ich habe lange dann darüber nachgedacht, weil im Prinzip hatte die Person das ja auch. Also hat sie mich ja nicht beschuldigt, dass nur ich das habe, sondern das war so ein, hey, wir beide haben das, deswegen haben wir halt gestritten oder ich weiß nicht, diskutiert.
Und ja, aber trotzdem gedacht, hat die ja was, die Person hat dir ja was in den Mund gelegt. Also etwas,
nicht nur was in den
du
Mund
vielleicht
gelegt.
Nicht so
genau.
Fühlst.
Nicht nur was in den Mund gelegt oder mir was unterstellt, sondern ich finde, damit wurde meine Kompetenz abgesprochen. Weißt du, was ich meine? Also ich war eigentlich der Auffassung, dass ich recht habe, weil ich halt schon viele Jahre Erfahrung habe auf dem Gebiet und weiß, wie sowas in der Vergangenheit war, weiß einfach, was die Regeln sind. Ich weiß auch nicht immer, was abgeht. So, ich bin jetzt nicht die selbstsicherste Person, aber in dem Moment wusste ich es halt.
Ja.
Und wenn ich etwas weiß, dann stehe ich da schon auch dafür ein. Und ich finde auch eine Diskussion an sich im Arbeitskontext überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das total normal und gesund, wenn man gut miteinander diskutieren kann. Was ist dann aber
genau
halt
so entsteht dann meistens ein gutes Produkt.
Ja, finde ich auch. Und
absolut.
Was es dann aber halt in so ein unprofessionelles Ding zieht, ist halt, wenn man dann sagt, ja gut, ist eh dein Temperament. Deswegen willst du Sachen so machen. Und ich denke mir so,
das wird persönlich. Das ist persönlich. Das ist so ein kleiner Angriff, der vielleicht jetzt total unbewusst gewählt wurde. Auch vielleicht eine Ausrede gerade in diesem Moment, um jemandem so ein bisschen zu verletzen. Auch ganz unbewusst, weil man selbst vielleicht mit der Kritik nicht klarkommt. Und dann fängt man an, ja, es ist wie, ja, manchmal Leute können gut einem Menschen Feedback geben oder einen kritisieren. Andere werden sofort persönlich und sagen, ja, du bist aber sowieso so und kannst und das nicht, weil du so
finde,
und so bist.
Genau, und dieses Temperament ist halt so eine super geile Vorlage dafür, das so zu machen. Hattest du das denn auch?
Ich finde das gerade sehr spannend, Valeria, dass du sofort von negativen Sachen ausgegangen bist. Also das russische Temperament, dass du das sofort mit negativen Dingen verbunden hast, weil mir fallen sowohl positive als auch negative jetzt Beispiele ein.
Ah, okay.
Also, weil manchmal, was ich schon mal gehört habe, ist, ja, du wirkst so interessiert an Geschichten von anderen Leuten. Man merkt, du bist begeisterungsfähig und das kennt man von Leuten aus Russland. Das ist so dieses ehrliche, interessiert an etwas sein, zuhören. Und ein Kumpel meinte, ja, das ist so das russische Temperament, weil das kenne ich auch von anderen Russinnen und Russen, die hören gerne zu und fühlen das auch voll, was die anderen sagen. Also sind super empathisch. Das habe ich schon mal gehört. Keine Ahnung, ob das wirklich jetzt auf Russinnen und Russen zutrifft, ob das ein russisches Temperament ist, aber das hat er mir mal gesagt. Und auch genau das mit der Meinung und dass ich gerne diskutiere und eine Meinung habe, auch ein russisches Temperament. So, es war positiv ausgelegt, trotzdem, klar, da fragt man sich so, ja, weiß ich nicht, war das jetzt das russische Temperament oder habe ich oder kenne ich mich halt in diesem Gebiet auch gut aus, so wie deine Geschichte.
Mhm.
Das waren aber so beide so gefühlt für mich persönlich positive Dinge, die mit einem russischen Temperament zusammenhängen.
Mhm.
Dann habe ich aber auch schon negative Sachen gehört. Und zwar einmal vor allem in so zwischenmenschlichen Beziehungen, also in einer Beziehung habe ich schon mal gehört, wir haben uns mal gestritten und dann war ich 2 Tage lang echt sauer und ich bin auch echt sauer lange. Ich bin auch stur und ich weiß es auch und ich kann verletzt sein und es dauert immer bei mir ein bisschen, bis ich dann, bis ich dann reflektiere und denke, okay, mein Gott, ist doch gar nicht so schlimm. Hör auf, Vika, so stur zu sein und verletzt zu sein. Jetzt verzeih den Menschen oder wie auch immer oder sprecht euch aus. Also da weiß ich auch selber, dass ich da mir vielleicht hier und da arbeiten muss.
Okay.
Gut, dass wir uns noch nie so richtig gestritten haben bei dir.
Ich wollte gerade sagen, ich muss vorsichtig sein hier.
Aber da habe ich auch schon gehört, ey, du bist so stur, das ist dein russisches Temperament. Oder du bist so schnell verletzt, klar, dein russisches Temperament. Und ich denke mir so, hä, was hat das denn mit Russisch und was hat das mit Russisch zu tun? Sind doch nicht alle Leute, die aus Russland kommen, stur oder schnell verletzt. Ich kenne auch viele Leute aus anderen Kulturen, die auch mal verletzt sein können. Und ich habe auch schon mal gehört von Menschen, wenn du mit einer Sache oder mit einer Meinung nicht einverstanden bist, musst du immer diskutieren. Du wirkst so aufbrausend immer. Aber das ist ja dein russisches Temperament. So seid ihr doch so in Russland. Und das hat mich immer extrem genervt, wenn ich sowas mal gehört habe, weil auch ähnlich mit deiner Geschichte, ja, es ist meine Meinung und mit einer Geschichte oder mit einer Sache darf ich nicht einverstanden sein, wie du jetzt über etwas sprichst, was mir überhaupt nicht gefällt. Deswegen wirke ich vielleicht auch aufbrausend, auch ein komisches Wort. Aber das ist nicht mein russisches Temperament. Und wenn ja, was ist das? Keine Ahnung. Es ist super, super komisch. Es gibt ja, also einige Experimente von Forschenden haben ja auch so gezeigt, es gibt sowas wie ein angeborenes Temperament wirklich. Also du wirst geboren, ja, mit einem Temperament, das begleitet dich auch dein Leben lang. Aber was du dann daraus machst, also welchen Charakter du aus diesem Temperament entwickelst, das liegt dann komplett in deiner Verantwortung und auch in der Verantwortung von deiner Familie und der Umwelt. Also dieses Temperament wird geprägt von vielen Einflüssen. Kann sein, dass ich irgendwie angeborenes Temperament habe durch meine Eltern, weiß ich, weil sie vielleicht auch ein bisschen meinungsstark sind und redelustig und was auch immer. Und
also es gibt auch temperamentvolle deutsche Menschen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Oder überall auf der ganzen Welt, in jedem Land gibt es temperamentvolle Menschen. Ich habe mich da mal auf die Suche gemacht, so, ich liebe ja die Plattform gutefrage.net. Da hat nämlich auch jemand gefragt, hier, was ich mich frage, ist das Wort temperamentvoll eher positiv oder negativ gemeint eigentlich?
Mhm.
Weil du ja auch meintest, so bei mir war es eigentlich im Kopf, auch zumindest das, wie ich immer das wahrgenommen habe, wie mir die Leute das vorgeworfen haben, war es schon immer in einem negativen Kontext.
Ja.
Aber die Antworten waren ganz spannend. Da hat jemand gesagt, ja, auf was bezog sich denn diese Aussage, privat oder Arbeit? Weil, und außerdem, wie war der Ton, ne, bei der Aussage und wer hat die gemacht? Das muss man natürlich auch immer mit reinbeziehen. Dann sagt jemand, das kommt auf die Situation drauf an, würde ich sagen. Ich persönlich assoziiere temperamentvoll mit nicht langweilig, also eher positiv. Und dann sagt jemand, ja, temperamentvoll kann negativ sein, in dem Sinn, dass du nicht die Ruhe bewahren kannst, wenn du sauer wirst. Und das kann von großem Nachteil sein. Also positiv in dem Sinn, dass du belebt oder emotional bist. Wobei ich finde, auch Emotionalität kann ja gerade einer Frau immer auch negativ ausgelegt werden.
Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Voll. Auch das ist sowas, was ich auch schon mal gehört habe und was mich extremst genervt hat immer, dass man russisches Temperament voll oft direkt so sexualisiert. Weißt du, was ich meine? Also wenn man zu der Frau sagt, ja, mir gefällt dein russisches Temperament, du gibst den Ton an, du bist so eine starke Frau, bestimmt auch in einer Beziehung, also sowas. Also sowas habe ich auch schon echt mal gehört.
Gut, das kommt wahrscheinlich auch damit einher, dass generell russische Frauen, darüber hatten wir ja auch schon mal in der Folge etwas genauer gesprochen, sehr krass sexualisiert werden und auch generell so sehr klischeehaft immer sowohl dargestellt als auch beschrieben werden und so. Und ich glaube, ich weiß nicht, hast du auch mal auf TikTok und so die ganzen Sachen gesehen?
Also, ja, ich hab mal russisches, also man, alleine wenn man sich so in dieser Bubble bewegt, sieht man ja eh voll viele Videos von jungen Frauen.
Ja.
Und wenn wir jetzt russisches Temperament bei TikTok eingeben, da kommen eigentlich fast nur Videos von jungen Frauen, die selber Klischees über russische Frauen verbreiten. Also zum Beispiel sind da so manchmal TikToks, da schreibt eine, Nachteile, eine russische Freundin zu haben.
Mhm.
Und dann kommen Punkte. Stimmungsschwankungen, temperamentvoll,
wow.
Kälter als Sibirien, Aggressionsprobleme,
natürlich,
besser
natürlich.
Als FBI. Und dann jemand anders, hat auch, so ganz viele, kommt ganz, ganz oft vor, also dass unter anderem dieses temperamentvoll als etwas Schlechtes beschrieben wird, auch eben von russischen Frauen. Andere dagegen kritisieren, dass sie auf ihr russisches Temperament angesprochen werden. Da hat eine zum Beispiel ein Video gepostet, Poff, du erzählst jemandem, dass du in Russland geboren bist. Und dann kommen halt so Sätze wie, ich liebe dein russisches Temperament. Du sprichst aber gut Deutsch. Ich kann auch Russisch. Und dann Schimpfwort.
Ein Ausdruck.
Ja.
Safe. So. Ja, und ich weiß auch noch, als ich mal, ich habe mal irgendwie so russisches Merch oder so, ich weiß gar nicht, warum ich das gesucht habe. Frag mich nicht, aber es gibt ja diese, es gibt ja online irgendwie diese komischen Trash-T-Shirts mit so draufgedruckten Sprüchen. Und wenn man da mal so russische Frau oder generell russisch, Russland, keine Ahnung was eingibt, habe ich da auch so Sachen gefunden. Also erstmal, dass das hässlich alles ausschaut, muss man glaube ich nicht erwähnen. Aber da steht dann so Sprüche wie Finger weg, ich habe eine verrückte russische Frau und ich habe keine Angst, sie einzusetzen.
Mm.
Oder du machst mir keine Angst, ich bin mit einer Russin verheiratet. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich habe dann so, es hat so ein bisschen einen Klick gemacht wieder, weil ich habe mich dann daran erinnert, wie oft ich auch als Jugendliche oder in der Kindheit oder so von anderen Leuten, die meistens deutsch waren oder was auch immer, auf jeden Fall nicht russisch oder russischsprachig oder so, das war dann so oft dieses, ja, pass auf, die ist Russin, die schlägt dich noch oder so. Oder pass auf, die holt gleich den Molotow-Cocktail raus und so. Und
pass
war so,
auf, die holt gleich ihre ganzen russischen Brüder und Cousins.
Ja,
die schlagen dich.
Schon. Also, und dann, das habe ich jetzt erst so richtig begriffen, als ich darüber reflektiert habe, dass schon immer eine Art, es war zwar immer natürlich als Witz gemeint, also niemand hatte ernsthaft Angst vor von mir als kleine irgendwie Person da so. Aber ich war noch so immer witzig und so und habe immer voll mitgelacht und habe mir noch gedacht, ja, witzig, dass die irgendwie Angst vor mir haben. So richtig, warum, habe ich zwar nie verstanden. Warum irgendwie ausgerechnet ich als Russin aggressiv sein soll, habe ich auch nicht verstanden so. Aber gerade wenn du das, glaube ich, auch als Kind ständig so gespiegelt bekommst, erfüllst du dann schon irgendwann, glaube ich, die Rolle unterbewusst, weißt du? Also irgendwann bist du dann,
machst
also,
dann mit. Absolut.
Ich war dann schon auch, würde ich sagen, als jemand in der Schule sehr laut oder so und habe dann auch gerne mal ausgeteilt, auch Sprüche und so geklopft, weil ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das nur daher kommt oder ob es vielleicht noch tausend andere Sachen war. Aber so, ich hatte dann zumindest kein Problem damit, diese Rolle auch zu erfüllen. Und jetzt denke ich mir, ich würde gern wissen, wie viel das dazu beigetragen hat, dass die Leute sowieso erwartet haben, dass ich so bin.
Ja, genau, diese Erwartungshaltung von anderen, das habe ich auch früher erlebt. Einfach dieses Unterwegssein mit Leuten auf der Straße und dann hörst du, ja, du kommst doch aus Russland, ja. Ah ja, hast du auch so 10 Cousins, die Leute zusammenschlagen?
Hast du das wirklich mal gehört? Weil das habe ich zumindest noch nie gehört.
Ja, voll, ja, krass. Voll. Das sind ja auch echt so Bilder einfach von komischerweise russischen Leuten, die auf einmal 10 Cousins irgendwo herholen, die alle natürlich Aggressionsprobleme haben oder was, weiß ich nicht. Und dann habe ich immer so aus Spaß gesagt, ja, man will ja auch so schlagfertig sein und sagt, ja, hole ich gleich. Und dann macht man halt mit und lacht. Und
in dem Zusammenhang kann man ja auch dann sagen, dass so russisches Temperament bei Männern, gibt ja nicht, aber ich sag mal, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Voll.
Also gefühlt ist das ja wirklich auch dann so sehr stereotyp, dass das dann so dieses, der gewaltbereite Russe oder whatever. Ja. Gibt ja auch sehr viele Serienfilme und so dazu. Und ja, gut, jetzt kann man auch sagen, mit aktuellen Geschehnissen, auch was jetzt auch rauskam, nachdem die ukrainischen Gebiete befreit wurden, was sie da gefunden haben und so, das ist natürlich furchtbar. Und es bricht mir auch irgendwie dann so, nicht irgendwie, sondern es bricht mir halt total das Herz, das so zu lesen und zu hören. Und es ist kaum auszuhalten. Und irgendwo muss man dann auch so dieses... Irgendwie denkst du dir, ja, hä, so auf der einen Seite ist es ein Klischee, auf der anderen Seite ist es Realität. So, das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, bei Stranger Things. So, das ist diese krasse Gratwanderung, dass das irgendwie gerade so völlig verrückt ist, dass das so zusammenspielt. Aber natürlich nicht auf jede Person so angewendet werden kann oder sollte.
Ja, genau. Ja, wenn, dann sollten wir vielleicht echt mal eine ganze Folge machen über diese russische, in Anführungszeichen, Männlichkeit. Was ist das überhaupt? Was ist der russische Mann? Gibt es so einen bestimmten typischen Charakter? Weil ich glaube, ganz viele, ja, russische Männer, auch aus meinem Umfeld, würden da auch bestimmt auch gerne mal ein paar Zusammenhänge hören oder wie andere Leute das so empfinden. Also ich würde mal sagen, so Leute, wenn ihr aus Russland kommt und oder vielleicht aus anderen post-sowjetischen Staaten männlich seid und Bock habt, mit uns über Männlichkeit zu sprechen, schreibt uns einfach.
Ich wette, das wird schwer, jemanden zu finden, der da Bock drauf hat. Aber es wäre cool.
Vielleicht eine Person, also wenn ihr das hört, einfach an jettemädchen@dasding.de. Genau, ja, über das russische Temperament von Frauen haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Was mir einfällt, ist dieses immer, wenn du bei Google wirklich osteuropäische Frauen eingibst, ne?
Ja.
Da kommen so Vorschläge wie osteuropäische Frauen kennenlernen, heiraten, Vermittlung und daten. Das ist das Erste, was kommt, wenn du osteuropäische Frauen eingibst.
Wow.
Ja.
Das hatten wir aber auch, glaube ich, ne, schon in der Folge darüber haben wir auch schon ein bisschen genauer gesprochen, in der Folge über das Bild der russischen Frau.
Ja, irgendwann hat man das auch schon 1000 Mal gehört. Und mittlerweile habe ich auch so persönlich so ein Fazit auch, glaube ich, gezogen. Also dieses russische Temperament in meinen Augen gibt's nicht. So, weil alles, was mir bisher gesagt wurde, hätte auch theoretisch auf jede andere Person aus einem anderen Land zutreffen können. Also es ist vollkommen egal, aus Deutschland oder Spanien, Argentinien, Brasilien, Australien. Nein, ich fange jetzt einfach an, alle Länder aufzählen. Du musst
jetzt alle Länder aufzählen.
Genau, also man, so wenn man zu mir sagt, du bist so stur, das ist russisches Temperament. Wie, wo hast du das denn gelesen, dass nur Russinnen stur sind? Oder du willst immer diskutieren, das ist dein russisches Temperament. Wer sagt, dass das russische Temperament ist? Ich glaube, das sind so pauschalisierende Aussagen, um Leute in eine Schublade zu stecken. Und würdest du aber aus Deutschland kommen und stur sein, würde zu dir ja niemand sagen, das ist dein deutsches Temperament. Ist ja klar, dass du so stur bist.
Aber ich würde sagen, so, weißt du, nenn mich einfach nur stur. Das ist doch auch schon okay. Sag doch einfach, dass ich stur bin. Lass meine Herkunft außen vor.
So, ist so. Hat damit nichts zu tun. Ist so, wirklich. Ja.
Ja.
Aber das, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen ins Netz. Also wir haben kurz gesagt, wir googeln osteuropäische Frauen, ja. Wenn wir aber noch tiefer graben. Wobei, so tief ist es gar nicht. Also du gibst einfach nur bei Google ein, russisches Temperament, und da sind wir schon im Netz-Talk. Herzlich willkommen, liebe Leute.
Smooth.
Netz-Talk, russisches Temperament. Der allererste Artikel dazu ist 7 Gründe, nicht mit einer russischen Frau auszugehen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, da gibt es 7 Gründe. Sollen wir die gemeinsam mal checken?
Ja, Moment, ich check mal auch ab. Russisch Temperament, okay. Ich habe den Artikel, glaube ich, direkt gefunden. Ja.
Ja, direkt auf der ersten Seite. Du brauchst auch wirklich nicht lange suchen.
Let's go.
So, pass auf. Punkt Nummer eins, ein Grund, nicht mit einer russischen Frau auszugehen, ist, sie ist zu schön für sie. Und dann steht da, russische Frauen investieren sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit in ihr Aussehen. In Stilettos den Müll rausbringen, sich zu schminken, nur um mal kurz etwas einzukaufen. Klar, warum denn nicht? Aber ihre Partner werden diejenigen sein, die sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne für all die Schönheit zahlen müssen.
Ah ja, irgendwie da haben wir auch noch das Klischee vom Sugar Daddy, ne? Und also,
richtig.
Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das hatten wir auch in der Folge erwähnt, dass uns das schon auch auffällt, dass gerade in Russland die Leute sich tatsächlich sehr schick machen für so einfache Sachen, also wie in den Supermarkt gehen. Deswegen Ja, aber also, das ist schon auch crazy, wenn man das so plakativ beschreibt und dann auch noch der Partner, der für alles zahlt und so. Und das ist ja ein deutscher Artikel. Also,
das ist ein deutscher Artikel, genau.
Das heißt, das ist ja schon auch für deutsche Menschen, die hier leben und dann sich irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, wir wissen, wie viele Leute das gesehen haben und sich dann denken, ah ja, so, ich kenne Russin, die ist safe.
Ja.
5 von 7 Punkten treffen auf sie zu.
Ja, ach. Wir haben ja auch gesagt, die Gesellschaft ist so vielfältig. Also russische Frauen müssen nicht unbedingt immer mega viel Zeit in ihr Aussehen investieren. Das ist halt auch Bullshit. Naja, kommen wir zu Punkt 2.
Ja.
Glücklicherweise werden sie immer wohlgenährt sein. Also
ach, zum Glück.
Ja.
Hausfrau halt
genau.
Auch, ne?
Sie ja, ist, genau. Das ist
sie
so
hat
Bild
sowohl Stilettos als auch die Hausfrauenmentalität.
Also ich koche zum Beispiel gar nicht gerne. Überhaupt nicht. Ich hasse es, am Herd zu stehen, zu kochen und dann später alles aufzuräumen. Und ich bin aus Russland. Was sagt ihr jetzt, Artikel von Google?
Was sagt ihr jetzt zu Punkt 2, ha?
Bam, ich hab's euch gegeben. Habt ihr es gehört?
Oh. Ja, und Nummer 3 ist, es wird schwierig sein, sie loszuwerden. Oh, was heißt das? Ihre russische Freundin wird ihr bester Freund, ihr Partner, Arzt, Schönheitsberater steht hier, Psychologe, Sparringpartner, also damit man dann mit ihr kämpft oder was. Ihre gesamte Zeit gehört nun ihr, glaubt sie. Alles wird auf dem Altar ihrer Beziehung geopfert. Nicht umsonst folgten in der Geschichte im 19. Jahrhundert russische Frauen ihren verbannten Männern bis nach Sibirien.
Wow, da haben die aber auch einen historischen Kontext reingepackt. Keiner blickt so richtig durch, was da passiert ist. Und alle denken sich so, fuck, doch keine russische Freundin haben, weil sie wird mich nie wieder verlassen. Ja. Also was, vor allem, ja. Entschuldigung.
Aber hier, Punkt 4 spielt auch mit rein, sie werden die ganze Zeit stark sein müssen, weil eine russische Frau respektiert Stärke. Also es ist ja auch voll toxisch für die andere Seite, ne? Also hier steht, tief in ihrem Inneren ist sie unabhängig, findet jedoch, dass das nicht immer leicht ist. Auch im 21. Jahrhundert findet die russische Frau eine Möglichkeit, um ihre Charakterstärke zu demonstrieren. So wird sie beispielsweise ein 20 Kilogramm schweres Paket Hundefutter in den 10. Stock die Treppe hinaufschleppen, ohne Hilfe zu bitten.
Aber das stimmt ein bisschen.
Sag doch nicht sowas.
Ja, also,
gib dem Artikel keine Recht, egal ob stimmt oder nicht.
Also Artikel auf gar keinen Fall lesen, alles Bullshit. Aber ich kenne wirklich, und ich bin auch selber so, ich nehme oft keine Hilfe an, aber das liegt nicht daran, dass ich aus Russland komme. Einfach nur, dass ich weiß, was
das ist so wie Horoskop lesen. Da pickt man sich jetzt aus, was so auf einen passt und was nicht. Aber so, also ich finde es halt crazy, weil da steht ja, eine russische Frau respektiert Stärke. Das heißt, der, sage ich mal, Partner an der Seite.
Muss stark sein.
Weil ich schätze, diese Person, die das geschrieben hat, geht auch davon aus, dass wenn das eine Frau ist, muss sie auch mit einem Mann zusammen sein, ne? Weil natürlich klassische Geschlechterrollen und sowas, Heterobeziehung. Und der Mann, der darf natürlich dann auch dieses Klischee von dem Mann erfüllen, dass er natürlich auf keinen Fall Gefühle oder Schwäche zeigen darf, kein Truss sein darf, wenn wir hier schon wieder von Anfang darüber reden wollen. Also das ist ja, wie gesagt, auch für die andere Seite super toxisch.
Ja, Punkt Nummer 5, sie werden sich vor ihr nicht verstecken können. Da schreiben sie, dass russische Frauen sowas wie FBI-Agentinnen sind und alles auschecken, alles, was du online machst. Nein, egal. Nummer 6.
Was ich bei 5 witzig finde, dass sie, weil wir, ne, James Bond und so ist hier erwähnt, der Film, da sind ja dann doch auch öfter mal so, würde ich sagen, so die russischen Frauen, wenn sie, ich weiß nicht, sind da, ich habe James Bond nie gesehen.
Ja.
Du hast es gesehen.
Also
ne?
Ich weiß auf jeden Fall, 1 oder 2 Frauen sind Russinnen. 100%.
So, und da sind sie aber halt schon eher so dieses Klischee, super sexualisierte, attraktive, keine Ahnung, ne, Frauen, whatever, wahrscheinlich, ist das so?
Ja. Die mit James Bond ins Bett steigen, ist ja klar.
Hier steht, sie ist keine Frau aus dem James-Bond-Film, sie ist James Bond.
Ist James Bond.
Also wahnsinnige Überwachung ihrer sozialen Netzwerk-Accounts steht hier, sieht sie nicht als Verletzung ihrer Privatsphäre. Natürlich, keine Grenzen kennen wir. Selbstverständlich.
So, Punkt Nummer 6, sie will geheiratet werden. Nein. Was für heiraten? Dieses Jahr bin ich insgesamt eingeladen auf 3 Hochzeiten von deutschen Frauen. Wo ist da eine Russin dabei?
So, wieder Artikel. Ne? Was sagst du dazu? Vika war noch auf keiner russischen Hochzeit.
In your face.
In your face. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Klar, auch darüber kann man ernsthaft sprechen, dass diese Erwartungen einem schon ja auch sehr früh mitgegeben werden, ne? Dass man einen Mann haben soll. Wir haben ja auch schon in ab und zu, also als Frau klassischerweise einen Mann, was natürlich auch nochmal problematisch ist. Ja. Aber wir haben ja auch schon mal in einigen Aberglauben und also ne, darüber geredet, dass man sich immer den perfekten Mann wünschen soll und man darf bloß nicht irgendwo sitzen, damit man den richtigen Mann findet. Es wird ja schon auch sehr oft immer impliziert, du brauchst relativ schnell diesen Mann. Und ich wette, in Russland hat auch heiraten nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Ja.
Weil ne, da geht es bestimmt auch darum, was kann man sich wie wo leisten. Wenn man dann heiratet, fängt man dann das andere Leben an, wo man dann vielleicht auch auszieht und so. Also ja, das ist halt einfach nochmal, das ist viel komplexer, als einfach zu sagen, absolut, sie will geheiratet werden.
Ja, ja. Es ist wirklich viel komplexer. Ja, voll. Und last but not least, Punkt.
Letzter Punkt, sie werden sie überraschen müssen. Es stimmt nicht, dass man sie ständig beschenken muss, auch wenn es zunächst so erscheint. Wem erscheint es so, frage ich mich. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaubt eine Russin unbewusst, dass Mondschein-Rendezvous allein nicht überzeugend genug sind. Anders gesagt, möchte sie überrascht, unterhalten und nach erobert werden. Aus irgendeinem Grund ist die Idee eines schönen Prinzen bis heute tief in den Köpfen der russischen Göttinnen.
Okay. Kann ich bitte den Autor sprechen des Artikels und weiß ich nicht, ihn mal kurz schlagen? Spaß.
Damit erfüllst du wieder das russische Temperament-Klischee.
Das war extra so gesagt. Nein, natürlich nicht, aber ja, da merken wir, entweder haben sich die meisten Menschen, die solche Artikel schreiben, niemals mit Russen und Russen auseinandergesetzt, haben sie nie persönlich getroffen, haben sich geschichtlich nicht mit dem befasst, nicht irgendwie.
Ich frage mich wirklich, was die Berührungspunkte dieser Person mit einer russischen Frau waren. Also hat der vielleicht eine russische Freundin gedatet und das war vielleicht so und dann hat er sich gedacht, ich schreibe jetzt 7 Punkte auf, die meine spezielle Beziehung mit dieser einen speziellen Frau, die oder halt vielleicht hat er da noch ein bisschen was Fiktives einfließen lassen, hat sich gedacht, ach ja, cool, hier habe ich einen Witz gelesen und ne,
irgendeinen
und so.
Film gesehen.
Ich würde super gerne dabei. Also ich hätte so gerne gesehen in dem Kopf, was passiert von der Person, die das schreibt.
Ja, ja. Und vor allem hätte ich mir wenigstens in diesem Artikel ein Zitat gewünscht von einer russischen Frau oder irgendwas, eine Quelle. Wer sagt das? Aber deswegen sind wir ja da, damit ihr wisst, einfach differenziert solche Artikel betrachten. Wenn eine Kultur wirklich runtergebrochen wird auf einen Artikel oder wenn eine Nation oder eine Person genau in ihrer Charakter komplett runtergebrochen wird auf 7 Gründe, warum man jemanden nicht daten sollte, dann wisst ihr Bescheid. Einfach schließen, den Artikel nicht lesen. Ciao mit V.
Den könnt ihr uns schicken und dann, damit ihr euch die Klicks spart und so, können wir einmal kurz drüber reden in der Zeit.
So.
Ich würde sagen, wir schließen mal die Folge ab mit dem Aberglauben der Woche.
Ja, gerne, gerne.
Und die habe ich per DM bekommen. Den Aberglauben habe ich per DM bekommen von meiner Namensvetterin Valeria.
Mensch, es gibt aber viele Valerias.
Ich weiß nicht, ob es immer noch dieselbe ist vielleicht.
Ja.
Also die wir schon mal zitiert haben.
Aber als wir was auf TikTok gepostet haben mit Valeria, sag mal was auf Russisch, haben voll viele drunter geschrieben, boah, habe ich mich gerade erschrocken, ich habe meinen Namen gehört.
Ich muss auch sagen, ich freue mich voll, weil ich war immer das Kind, das niemanden kannte. Doch, ich kannte eine andere Russin, die auch Valeria hieß. Aber wir waren immer die tatsächlich halt immer so, was ist das für ein Name? Und irgendwie, kennt man nicht. Und man stand nie auf einer Tasse Valeria drauf, ja? Und ich habe nie irgendwas bekommen mit meinem Namen. Und jetzt ist es schön zu sehen, dass sich die Valerias dieser Welt in diesem Podcast finden und vereinen. Shoutout an euch da draußen.
An Valerias, yay!
So, jetzt kommt
wo sind auch Vikas dabei? Hände hoch, ne?
Ich glaube, jetzt müssen wir langsam hier wirklich aufhören, weil sonst artet es in alle Richtungen aus. So, sie hat mir einen DM geschickt. Und da steht: Schneide nie was an einer Klamotte ab, während du sie trägst. Sonst schneidest du dir deine Zukunft ab. Oder war es ein Körperteil? Weiß ich nicht mehr, schreibt sie in Klammern. Und wenn du das doch machen musst, dann musst du einen Faden in den Mund nehmen. Ich habe gerade diese nervigen Bügelaufhängeteile vom T-Shirt abgeschnitten, während ich es anhatte.
Oh oh, Valeria, oh oh, wie ging das klar? Nee, kenne ich. Habe ich auch schon mal gehört. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja, weil meine Mama hat auch immer wieder irgendwie einen Knopf angenäht oder so. Dann habe ich natürlich ihr nachgemacht, habe auch mal gemacht. Und das hat sie mir dann auch immer gesagt. Also sie hat mir nicht gesagt, dass ich meine Zukunft abschneide. Sie hat einfach immer kryptisch gesagt, Vika, lutsche не надо, на себе, что-то шить.
An sich selbst.
So, und dann habe ich einfach nicht mehr hinterfragt und habe es dann auch nicht gemacht, weil ich dachte, besser nicht, wer weiß, was passiert.
Ja, sie hat noch einen Artikel dazu geschickt und ich habe den mal, es ist ein russischer Artikel, wo dieser Aberglaube ein bisschen genauer erklärt wird. Ist jetzt keine krass seriöse Seite oder so, aber da steht dann drauf, es gibt keine Möglichkeit, einen Faden selbst zu schneiden. Das heißt, wenn Sie angezogen sind und irgendwo hingehen und plötzlich einen Faden entdecken, der unter Ihrer Kleidung hervorschaut, können Sie ihn nicht abschneiden, wenn Sie noch Kleidung tragen. Sie müssen sich ausziehen und erst dann den Faden durchschneiden. Sonst wird etwas Schreckliches passieren. Was es ist, sagt das Omen nicht. Vielleicht die Beschneidung oder etwas Schlimmeres. Weil die Beschneidung, ich habe es übersetzt, ne? Mit einem Übersetzer, ich weiß nicht was. In dem Moment.
Возможно, обрезание.
Ah ja, ja. Die Großmütter sagen es uns nicht, um unsere empfindlichen Nerven zu schonen.
Geil! Weißt du, die Großmütter, alle haben sich irgendwelche Aberglauben ausgedacht und am Ende müssen wir einfach nur alles ausbaden, ohne einen Grund zu kennen und zu wissen, was uns eigentlich passieren kann. Einfach nur machen.
Verrückt, oder?
Richtig, wir werden richtig manipuliert von diesen Aberglauben.
Leute.
Naja.
Ich würde sagen, das war's von uns. Das war's. Wenn ihr auch russisches Temperament habt, dann gebt uns, nein, Spaß, gebt uns die 5 Sterne auf Spotify. Ich versuche einfach nur total willkürliche Sachen zu sagen, damit ihr wirklich auf Spotify geht und einmal hier die 5 Sterne da lasst.
Ja.
Ob temperamentvoll oder nicht temperamentvoll, ob ihr eine der 7 Gründe fühlt oder nicht fühlt, do it. Das wird uns tatsächlich sehr helfen.
Schickt uns auch weiterhin eure Vorschläge zu Themen. Yes. Vielleicht möchtet ihr über ein bestimmtes Thema quatschen, so wie wir jetzt gerade ganz lange das Thema russisches Temperament auseinandergenommen haben. Vielleicht habt ihr da irgendwas im Kopf. Schickt uns einfach alle eure Gedanken, eure Fragen zu bestimmten Sachen, auch wenn ihr nicht russisch oder postsowjetisch seid, auch wenn ihr deutsch seid zum Beispiel, habt ihr eine Frage.
Ja.
Einfach an jettemädchen@dasding.de oder an unsere DMs auf Instagram, an Valeria und mich. Wir freuen uns immer sehr über alles, was so reinkommt, weil ist immer schön zu hören, was euch so auf dem Herzen liegt.
Yes, wir haben es auf jeden Fall auch verlinkt in den Shownotes und ich habe mich auch gefreut, neulich hat jemand gesagt, so ich habe eigentlich null Bezug zu Russland oder so, aber habe euren Podcast gehört und finde es jetzt irgendwie super spannend und ich war so, hey, voll geil, dass wir irgendwie auch, alle sind hier willkommen, people.
Ja.
So, und damit sagen wir, давайте, пока.
Давай. До встречи.
Bis dann.
Пока.
Ciao. Пока.
Пока-пока, давай. Всего хорошего.
Пока. Tschüss.
Пока.
Später.
Bye. Всем привет.
Всем привет. Да, я. Grüß alle. Ciao. Die Grüße auch.